ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und Ahoi zur neuen Folge Unter Büchern. Sie ist ja schon ein bisschen was her, die Leipziger Buchmesse, und ich habe sie irgendwie immer noch im System. Ich habe so viele tolle Begegnungen gehabt, auf den Bühnen und in den Gängen. Und meinen Kolleginnen und Kollegen ging es genauso. Ich habe mal geschaut, was wir noch für Perlen aus unserem Mitschnittfundus haben. Und ich habe für diese Stunde zwei Gespräche rausgesucht, die man vielleicht unter das Thema Mobilität fassen könnte. Zum einen ist da Thomas Gardi, der Autor, der 2022 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Und er hat jetzt einen Roman vorgelegt, in dem er die Menschen betrachtet hat, die allzu oft übersehen werden, die uns die Pizzen und Reisgerichte nach Hause bringen und mit ihren Fahrrädern oder ihren kleinen Autos durch die Stadt sausen, auf der ganzen Welt die Lieferanten. Über seinen Roman Liefern hören wir ihn gleich im Gespräch mit Kais Harabi. Ja, und Mobilität die zweite, der Autor Domenico Müllensiefen, der hat ein Buch über eine LKW-Fahrerin geschrieben. Kommt auch nicht so oft vor, diese Perspektive. Er war damit auf unserer schönen MDR-Kultur-Literatur-Bauwagenbühne zu Gast. Und ihn hören wir dann im Gespräch mit Tino Dallmann. Eine kleine Buchmesse-Nachlese heute also bei Unter Büchern. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage dazu herzlich willkommen. Well, we'd had a couple drinks the day we had that fight. We got all riled up and screamed the whole night till the sun came up. Then we had enough, 'cause all you ever do is push me away, and the more you do, the less I wanna stay. When you come back, and you will come back, so make it better, don't start a fight. Who cares whether we were wrong or we were right? And in the last few days, so I lost my mind while I gave you some space to decompress and sort through our mess. You've been going to dinner parties, acting like a ghost, drinking cheap champagne and flirting with the host, asking when she's free while you're missing me. You made your point now, don't start a fight. Who cares whether Eloise war das mit Make It Better und hier ist Unter Büchern mit einer Buchmesse-Nachlese. Zwei etwas längere Gespräche gibt's heute. Zwei Autoren, die neue Romane vorgelegt haben. Und der erste ist Thomas Gardi, der sich über seinen neuen Roman Liefern mit Kais Harabi unterhalten hat. Also ich kann mich jetzt mal zurücklehnen. Sie natürlich auch. Viel Spaß.
Mein Name ist Kais Harabi und ich freue mich total, dass Thomas Gardi den Weg zu uns gefunden hat, hier an diesem letzten Tag der Leipziger Buchmesse. Wir sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, deswegen duzen wir uns einfach, oder?
Ja, finde ich eine gute Idee.
Schön, dass du da bist, Thomas.
Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Danke.
Ja, das ist nochmal ein Applaus wert. Wir wollen sprechen über Thomas' neues Buch. Liefern heißt das, ein Roman, erschienen im Tropenverlag. Der Roman ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein globales Panorama der Gesellschaft, der modernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert aus der Perspektive einer Gruppe, die, der man eigentlich gar nicht erstmal so einen Blick darauf zutrauen würde, nämlich Lieferfahrern, also so Essenslieferanten, die mit ihren klobigen, würfelförmigen Rucksäcken durch unsere Straßen düsen. Thomas, warum hast du dir ausgerechnet diese Gruppe von Menschen für deinen Roman ausgesucht?
Ich nehme an, da waren ein paar so Impulse. Der erste Impuls war, dass ich die Menschen auf der Straße gesehen habe und sie waren sehr, sehr offensichtlich da und präsent in meinen Augen. Andererseits hatte ich keine Ahnung, wer die Menschen dann sind und wollte dann in Literatur mit diesem Unterschied spielen von etwas, das man sieht, aber etwas, das man nicht wahrnimmt. Und dann kann man das recherchieren und schreiben und lesen. Und das, was nicht sichtbar ist, wird dann sichtbar.
Wie bist du an die Recherche rangegangen für diesen Roman? Also hast du Lieferfahrer getroffen oder ist das alles völlig frei ausgedacht?
Naja, vielleicht kann ich erzählen, der Roman findet in, ist über Essenslieferanten in Firmen wie Wolt und Lieferando und so weiter in 5 unterschiedliche Städte auf der Welt. Tel Aviv, Istanbul, Buenos Aires, Delhi und, habe ich eins vergessen?
Ich glaube ja, also in Kenia spielt auf jeden Fall noch ein Kapitel.
Und in jeder Stadt habe ich eine Reise gemacht, um in den jeweiligen Stadt Essenslieferanten zu interviewen und zu verstehen, was ist das für ein Leben, was ist das für eine Arbeit, wie machen sie das, aber auch, was die Unterschiede zwischen Stadt zu Stadt ist. In jeder Stadt habe ich dann, bevor ich gereist bin, Kontakt aufgemacht mit Menschen aus der Zivilgesellschaft in dieser Stadt, die sich mit Arbeitsrechte von Essenslieferanten beschäftigen und erzählt, wer ich bin und was ich will. Dann bin ich hingereist und die Menschen in der jeweiligen Stadt haben mir dann geholfen, Essenslieferanten zu treffen. Und dann habe ich durch so lange Interviewphasen mit Essenslieferanten in jeder von diesen Städten getroffen und mit ihr gesprochen und versucht zu verstehen, was ist das für eine Arbeit, aber auch was ist das für ein Leben, welche Hoffnungen haben sie, welche Träume, welche Wünsche und so weiter.
War es einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen?
Ich glaube, wir wissen alle, dass Menschen gerne über sich selbst sprechen. In meinem Beruf werde ich oft über mich selbst gefragt, dann habe ich diese luxuriöse Möglichkeit. Aber Essenslieferanten werden nicht oft gefragt, wer sie sind, was sie wollen, was sie möchten und so weiter und wie ihre Arbeit ist. Und aus meiner Erfahrung hat jeder Essenslieferant oder Essenslieferantin sehr gerne über sich erzählt, weil Essenslieferanten erfahren ja die Stadt in eine ganz bestimmte und besondere Art und Weise. Eigentlich sind sie eine perfekte Figur für die Erzähler und Erzählerin in der Großstadt in der 21. Jahrhundert.
Ja, so ein bisschen. Ich musste beim Lesen des Buchs an Privatdetektive denken tatsächlich. Also ohne, dass es hier jetzt großartig eine Ermittlung im Vordergrund stehen würde in dem Roman. Aber wie Privatdetektive sind die ja auch so Figuren, die durch alle Bereiche und Sphären der Stadt so durchradeln in dem Fall. Also von den irgendwie prekären Lebenssituationen, in denen sich viele selber befinden, bis zu den Schönen und Reichen, denen sie dann das Essen liefern. War das so ein Gedanke, den du hattest beim Schreiben auch, dass du dir so eine Gruppe gesucht hast, mit der du wirklich diese Städte immer so als Ganzes erfassen kannst?
Ich hatte tatsächlich den Privatdetektiv-Gedanken, bevor ich angefangen habe zu recherchieren und zu schreiben. Ich dachte, über der Privatdetektiv als Roman, als Gattung wurde es Ende der 19. Jahrhundert erfunden, weil damals war der Privatdetektiv eine perfekte literarische Rolle, um die Industriestadt in Großbritannien und in den USA zu beschreiben. Der Privatdetektiv bewegt sich zwischen den Innenstadt und den Stadtränden, zwischen Orte, die wo arme Menschen sind und Orte, wie reiche Menschen sind, luxuriöse Hotellobbys und dunkle Küchen. Und so habe ich gedacht, bewegt sich auch der Essenslieferant und haben mir so der Liefertasche als eine Tasche voller Stories irgendwie gesehen und dachte, vielleicht kann ich auch mit einer Tasche um die Welt fahren und verstehen und sehen, was für Stories ich da finden kann.
Was sind denn für Stories jetzt in dieser Tasche, die dein Roman Liefern geworden ist? Also was für Geschichten erzählst du da?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil es sehr, sehr viele Geschichten sind. Aber die sechs Städte sind miteinander so in der Geschichte verbunden. Und die sind verbunden durch Menschen. Zum Beispiel in der ersten Kapitel geht es um einen Lieferant namens Philmon. Philmon ist lebt in Tel Aviv, ist ein eritreischer Flüchtling und arbeitet als Essenslieferant. Philmons Frau und Tochter leben in Berlin und Philmon würde gerne von Tel Aviv nach Berlin, um mit seiner Frau und Tochter zu leben. Und er weiß, dass er einen Termin in der deutschen Botschaft unbedingt braucht, um diese Visa zu bekommen, und stellt sich vor, wenn ich das irgendwie in die deutsche Botschaft schaffe, kann ich dann Kontakte abknüpfen und irgendwie durch Vitamin B dann irgendwelche Hilfe bekommen und umkreist dann die deutsche Botschaft in Tel Aviv in Kreisen und hofft, dass er irgendeine Bestellung, eine Essenbestellung dann in die Botschaft kommt.
Es klingt so ein bisschen wie der Landvermesser in Kafkas Das Schloss, der auch immer dieses Schloss sozusagen umkreist, in der Hoffnung, irgendwann Zutritt zu bekommen, oder?
Ja, das stimmt.
Hattest du so literarische Vorbilder? Also sowas wie Kafka kam jetzt, glaube ich, nicht in dem Buch vor, aber gibt es so literarische Vorbilder für das Buch?
Wow, die sind wahrscheinlich sehr so viele, dass ich sie gar nicht nennen kann, weil sie auch irgendwie unbewusst sind oder ich lese viel, aber irgendwie von überall. Ich glaube, während ich geschrieben habe, habe ich seinen Namen vergessen, an Roberto Bolaño gedacht. Also wunderbare Romane, lang, mit Romanteilen, die nur flüchtig irgendwie aneinander verbunden sind, aber doch. Und ich liebe ich liebe seine Romane und ich liebe dieses Form, einen Roman zu schreiben, und das war vielleicht eine von meinen Vorbilder.
Hast du so einen Tipp für uns, wenn wir Roberto Bolaño lesen wollen, womit sollen wir anfangen?
Naja, es gibt die wilde Detektiven. Die wilde Detektiven. Damit kann man anfangen und dann die Verknüpfungspunkte zwischen dieses Buch und Liefern zu suchen.
Genau, natürlich zuerst Liefern lesen, um dann
natürlich,
auch wirklich die Verbindungen
zu erkennen. Und Bolaño ist schon tot und ich lebe noch.
Du hast das Buch ja in Zusammenarbeit mit einer Übersetzerin geschrieben, mit Anne Birkenhauer, die auch schon an Eine runde Sache mitgearbeitet hat, das Buch, für das du 2022 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hast. Wie war eure Zusammenarbeit bei diesem Roman? Weil du schreibst ja eigentlich auf Deutsch größtenteils.
Erstmal war es mir wichtig, ein Kapitel in dem Roman, also der Istanbuler Kapitel, habe ich auf Hebräisch geschrieben. Und der hebräische Kapitel wurde dann ins Deutsch von Anne Birkenhauer übersetzt. Anne Birkenhauer ist eine wunderbare Übersetzungskünstlerin von dem Hebräisch ins Deutsch. Der Istanbuler Kapitel ist von Anne Birkenhauer von Hebräisch ins Deutsch übersetzt. Alle anderen Kapitel habe ich auf Deutsch geschrieben, die, wie ihr vielleicht hört, nicht meine Muttersprache ist. Und da stolpere ich auch ab und zu an unterschiedlichen Stellen. Mit Anne habe ich dann an jedes Kapitel oder jeder Romanteil, den ich fertig geschrieben habe, saß ich dann mit Anne Birkenhauer online, und dann haben wir gemeinsam den Romanteil gelesen und zusammen verarbeitet.
Habt ihr euch das richtig laut vorgelesen?
Ja, schon. Es ist ja eine Frage der Musik und eine Frage von Rhythmus. Es war mir auch wichtig, dass jeder Romanteil seine eigene Klang haben wird, seine eigene Musikalität, weil jede Stadt, wir wissen das ja, jede Stadt hat eine andere Musikalität und ein anderer Beat. Das habe ich auch versucht. Und es war eine gemeinsame Aufgabe von Anna und von mir, das Deutsch, das ab und zu ihre Fehler dann hatte und ihre so Glitsche, dann ins Standarddeutsch zu reparieren, ohne den sehr konkreten Stil, das ich als Schriftsteller schon habe. Und das war eine großartige gemeinsame Zusammenarbeit mit Anne.
Ja. Das klingt aber auch nach einem wirklich sehr intensiven Prozess. Habt ihr euch da auch mal gestritten? Könnt ihr euch noch in die Augen schauen?
Ja, wir haben miteinander ab und zu sehr gestritten. Ich bin ja der Schriftsteller. Dann habe ich ein Wort über, okay, wie sollte man was formulieren? Andererseits Deutsch oder die Grammatik korrekte Deutsch gehört irgendwie Anne mehr als es mir gehört. Und dann hatten wir diese die Auseinandersetzungen von wie sollte man die Sätze dann formulieren und sagen. Ab zum Glück haben wir ein sehr, sehr großes Vertrauen zueinander, ich an ihre Kunst und sie an meine Kunst, und wir sind auch so gute Freunde, und deswegen hat's funktioniert. Aber auch unabhängig davon, wenn Kunst zu machen leicht wäre, dann wäre es kein Kunst mehr.
Ja. Ich will nochmal bei dem Thema Sprache bleiben, weil ich das ganz spannend finde. Wir haben ja gesagt, das ist ein Roman, der so einen Blick auf unsere globale und auch in gewisser Weise globalisierte Gesellschaft wirft. Und da kommt mir als erste Sprache ja eigentlich Englisch in den Sinn. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass du irgendwie auch ein Kapitel auf Englisch schreibst oder Englisch in irgendeiner Form als diese Sprache der Globalisierung dann eine Rolle spielt in dem Roman?
Nein, eigentlich nicht. Ich lebe in Deutschland und schreibe auf Deutsch. Irgendwie verstehe ich mich als ein Arbeitsmigrant in die deutsche Sprache. Und dann habe ich mich hier migriert und dann, das ist schon mein, hier habe ich zu tun. Und in den Englischen nicht wirklich. Und vielleicht ist Deutsch auch, vielleicht ermöglicht die deutsche Sprache auch so irgendwie eine Art so Blick aus dem Rändern und nicht von der Mitte, von dem globalen Englisch.
Weil sie eben keine so eine globale Sprache ist, sondern nur in so ein paar Ländern geschrieben wird? Oder wie meinst du das?
Ich glaube schon. Und auch, ich meine, ich war in den 6 Städten, nur in einer Stadt habe ich irgendwie, nur in Kenia tatsächlich, konnte ich auf Englisch mit den Lieferanten oder mit den ArbeiterInnen auf Englisch sprechen. Die anderen Lieferanten sprachen kein Englisch. Also so von unten ist Englisch nicht so global, wie wir es denken.
Ich will noch mal so bei dem Gedanken der Globalisierung bleiben, weil ich es ganz spannend fand, diese Lieferfahrer sind ja irgendwie sehr abhängig von den Jobs, die sie über eine App bekommen. Wir lernen auch später im Verlauf des Romans eine Figur kennen, die auch auf andere Apps angewiesen ist, um ihr Leben sozusagen auf die Reihe zu kriegen. Und ich fand es ganz interessant, was für eine zentrale Rolle eigentlich das Smartphone für diese Globalisierung, so wie du sie erzählst, spielst. Und habe mich gefragt, wie ist dein Blick? Kann man ohne Handy eigentlich überhaupt teilhaben an dieser Gesellschaft, so wie du sie beschreibst?
Nein, um ein Lieferanten zu werden, muss man ein Handy besitzen. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, mit welcher verrückten Computers jeder von uns irgendwie rumgeht in seine oder ihre Tasche. Das hätte man sich vor 20 Jahren nie vorstellen können. Jetzt gehen wir mit diesen Rechner, die in unsere Taschen passen. Und das ist ein notwendiges Apparat, für so eine Arbeit, aber nicht nur für die Arbeit. Viele von den Essenslieferanten, aber nicht alle, aber viele sind Migrantinnen und Migrantinnen. Da ist ihr Handy nicht nur wichtig für die Arbeit, sondern auch für die Kommunikation mit der Familie oder mit einer Liebhaberin, die irgendwie weit weg ist und mit ihr irgendwie eine Art von Intimität schaffen sollte, mit dem gleichen Apparat, den man auch für die Arbeit benutzt.
Ja, und ganz interessant, weil ja diese Form der Kommunikation auch mit deiner Übersetzerin, mit deiner Mitarbeiterin sozusagen auch eine große Rolle gespielt hat.
Ja, das stimmt. Anna und ich haben das alles per Zoom gemacht. Anna lebt in Jerusalem. Ich lebe in Berlin. Das hat alles stattfinden können, auch wegen dieser neue Technologie.
Und entstanden ist dabei ein total spannender Roman, wie ich finde, Liefern von Thomas Gardi, ist vor einem Monat rausgekommen, am 14. Februar, steht überall in den Regalen, ist erschienen im Tropenverlag und unbedingt lesenswert, würde ich sagen. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du an diesem letzten Messetag noch zu uns auf die Literaturbühne gekommen bist.
Vielen Dank fürs Gespräch, Kai.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass ihr hier warst. Vielen Dank. Danke sehr. Danke.
Kai Sarabi war das, mein Kollege, im Gespräch mit Thomas Gardi über dessen neuen Roman Liefern auf der Leipziger Buchmesse 2026. You know I'm shredded by the time I'm home. Like polystyrene foam. And the jealous end up alone. 'Cause there are things that they can never know. I'm an eyesore, you're a sight for sore eyes. You're the life force, you're the life force I would die for. Try.
There's a stranger in a car driving down your street. Acts like he knows who you are. Slaps his hand on the empty seat and says, are you gonna get in? Or are you gonna stay out? Just a stranger in a car might be the one they told you about. Well, you never want one for cautiousness. You open the door. Voices of choices. Now only one road remains. And strangers in a car. Two hearts, two souls. Tonight, two lanes. You don't know where you're going. You don't know what you're doing.
Strangers in a Car, Mark Cohn. Und das ist wirklich eine gute Überleitung. Hier ist MDR Kultur unter Büchern und jetzt geht es um eine Frau, die LKW fährt im neuen Roman von Domenico Müllensiefen, den wir jetzt gleich hören, im Gespräch mit Tino Dallmann. Das ist ein Gespräch, das wir auf der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet haben, am MDR Kulturstand, an unserem kleinen Literaturbauwagen. Ja, viel Spaß, Bühne frei.
Herzlich willkommen am MDR Kulturbücherwagen bei Unterbücher unterwegs im Gespräch mit dem Autor Domenico Müllensiefen. Gerade ist sein dritter Roman erschienen. Manchmal muss man sich entscheiden im schönen Kanon Verlag. Und der Roman spielt an einem Ort, der gar nicht so oft vorkommt in der deutschen Literatur. Wenn man jetzt sagt, er spielt größtenteils in der Fahrerkabine eines LKWs. So Romane, die auf der Straße spielen, gibt es glaube ich ein paar. Darüber werden wir reden. Also ein spannendes Setting. Und der Roman ist ein bisschen eine Vermessung des Kontinents, ein bisschen auch ein Bericht über die Lage des Landes und vor allem eine sehr berührende Mutter-Tochter-Geschichte. Über all das wollen wir sprechen. Mein Name ist Tino Dallmann. Erstmal herzlich willkommen, Domenico Müllensiefen.
Hallo.
Wenn wir jetzt die aktuelle Weltlage anschauen, steigende Spritpreise, steigende Transportkosten, das sind ja alles Dinge, die würden ihrer Protagonistin Sandra total beschäftigen als LKW-Fahrerin. Wollen wir dir einmal kurz verorten, was sie fährt, was sie transportiert und wie sie so dasteht als LKW-Fahrerin mit ihrer Fracht?
Ja, gern. Sandra ist 41 Jahre alt, arbeitet als LKW-Fahrerin eigentlich ihr ganzes Leben schon. Der Vater war bereits Fernfahrer und hatte das junge Mädchen schon auf dem Beifahrerplatz mit sitzen und sie ist ja in diesen Beruf reingewachsen, hat ihn praktisch geerbt. Sie war lange tätig für eine größere Spedition, hat sich dann selbstständig gemacht irgendwann und durch einige Schicksalsschläge, der Mann ist verloren gegangen, der ist in Afghanistan als Soldat gefallen, durch eine Spielsucht und durch ein paar andere Probleme hat sie am Ende einen sehr, sehr alten LKW und transportiert auf eigene Rechnung ganz alleine Schlachtvieh durch ganz Europa. Und das ist eigentlich in Europa eigentlich fast unmöglich, als selbstständige LKW-Fahrerin zu überleben, zumal das auch noch eine sehr, sehr spezielle Fracht ist, die oft von größeren Speditionen übernommen wird. Also sie kämpft sich durch und fährt eigentlich mit Vollgas auf einen Abgrund zu.
Also mindestens auf einen Bankrott. Und sein LKW zu reinigen, man kriegt es dann mit, ist eine Heidenarbeit, wenn man Schweine transportiert. Und das Spannende an Romanen, die auf der Straße spielen, man fährt wohin, aber man fährt ein bisschen auch immer weg und vor was davon. Also ein bisschen ist es auch eine Flucht für sie, wenn sie auf den Bock steigt, oder?
Ja, jedes Mal aufs Neue. Also sie flieht vor ihren Problemen zu Hause, sie flieht vor den Bescheiden vom Finanzamt, dass sie Steuern zahlen muss, sie flieht vor dem Problem, dass sie keine Sozialversicherung mehr hat, nicht mehr in die Krankenkasse einzahlt oder in die Rente. Sie flieht vor ihrer Schwiegermutter, die das Sorgerecht der Tochter von Sandra hat und hat jetzt bei dem Roman ihre Tochter mit dabei und sucht eigentlich während dieser Flucht vor den ganzen Problemen den Zugang zu ihrer Tochter, ist aber so mit Problemen zugebaut, dass sie kommunikativ gar nicht mehr in der Lage ist. Also sie versucht, dem Kind Liebe zu geben oder Kontakt aufzubauen und die Fronten zwischen den beiden sind so verhärtet, dass es eigentlich Sprachlosigkeit ist, die durch die Fahrerkabine weht.
Die Tochter ist 14, können wir dazu sagen, zu stark geschminkt und vaped, wenn man das Wort, oder hängt an einem Zigarettenersatzgerät. Weiß genau. Gerade gar nicht, wie man sagt.
Die ganze Zeit, ja.
War das eine bewusste Entscheidung, eine Frau zur Protagonistin zu machen, weil so viele Frauen...
Ja, das war in der ersten Sekunde klar. Als der Gedanke kam, einen Roman zu schreiben, der im LKW spielt, dachte ich mir sofort, na wenn LKW, dann eine Frau. Und wenn, dann mit in Anführungsstrichen... zweifelhafter Fracht, also mit irgendwelchen illegalen Dingen. Da habe ich überlegt, man könnte Schmuggeln machen, Zigaretten schmuggeln. Na, ist ein bisschen zu einfach, gibt's auch zu oft und oder ist vielleicht auch ein bisschen zu naheliegend oder Alkoholschmuggel oder irgendwelche anderen Dinge reinbringen. Dann dachte ich mir, was ist denn eigentlich, wenn eine Frau aus dem eher rechten Milieu stammend Flüchtlinge nach Deutschland reinfährt? Also nicht rausfährt, sondern reinbringt. Also wie schaffe ich es, eine Frau im rechten Milieu zu etablieren, schriftstellerisch, die Flüchtlinge reinschmuggelt, also die eigentlich voll gegen ihre eigenen Überzeugungen handelt. Was muss passieren, damit die Frau dazu bereit ist? Und dann hatte ich ein Thema.
So, jetzt haben Sie schon...
Jetzt habe ich ein bisschen was genommen, ja.
Jetzt haben wir die ganz großen Plotlinien schon umrissen. Was ich, wenn wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen, wir kommen auf all das noch zu sprechen, was ich an dieser Entscheidung, erstmal eine Frau zu nehmen, total stark fand, war, dass sie eine große Spur der Fernfahrerromantik ja schon mal killen. Also im Sinne von, wir haben, vielleicht schütteln Sie jetzt mit dem Kopf, wenn es Ihnen anders geht, man hat so eine Spur von, die weite Straße liegt vor mir, schöne Musik läuft und es ist alles prima. Und allein, weil Sie eine Frau ans Lenkrad setzen, merkt man, Moment, da gibt es eklige Typen an der Raststätte, die in der Waschanlage viel zu lange Zeit brauchen. Man kriegt Prostitution mit, auch das können wir erwähnen. Und so ganz unmittelbar ist die Romantik erstmal weg. Die baut sich so stellenweise wieder auf, aber vielleicht an Sie die Frage, Sie haben auch recherchiert, Sie saßen auf dem Bock. Gibt es für Sie so eine Fernfahrerromantik? Haben Sie die erlebt?
Ich war zwei Tage lang in Rothenburg, Wümme, also in Norddeutschland, bei einer Spedition mit auf einem LKW. Und am ersten Tag mit einer Frau, die fährt so einen 7,5-Tonner und da haben wir so kleinere Stückgut vor Ort verladen und abtransportiert. Und am zweiten Tag war ich mit einem 40-Tonner unterwegs, mit einem Stefan. Und Stefan hat zu mir gesagt, diese ganze Romantik gibt es nicht, das ist vorbei. Und hat dann einen Spruch nach dem anderen geklopft. Unter anderem hat er gesagt, die Autobahn hat ihre eigenen Gesetze, kennst du sie nicht, kommst du nicht nach Hause. Und das habe ich hier oben so als Motto des Buches tatsächlich gleich genommen. Dann waren noch so andere Sprüche, wir verlassen den LKW so, wie wir ihn betreten haben. Sprich, wir halten uns an den Stangen fest, wir springen nicht einfach runter. Und das ging die ganze Zeit so. Und dann habe ich mitbekommen, der liebt Tom Astor, der liebt Johnny Cash, der liebt Truckstop und der lehnt diese ganze Romantik ab, aber der ist diese Romantik, der lebt das. Also der ist früher auch eine Zeit lang Fernstrecken gefahren, wo der auch wirklich dann so übernachtet hat im LKW, hat mir davon noch Geschichten erzählt. Und ich glaube, wenn man diesen Mann aus dem LKW rausnehmen würde, dann würde der eingehen. Also der braucht das Lenkrad in seinen Händen und diesen leicht durchfedernden Sitz.
Und wie kann ich mir die Recherche vorstellen vor Ort? Weil die Leute, denen sie begegnet sind, die wussten ja, das wird ein Buch draus. Und klar, fiktionalisiert und man ist nicht eins zu eins drin. Aber kann ich sie mir da schreiben mit so einem Notizbuch daneben vorstellen? Oder
nee, das mache ich nie. Das hat keinen Sinn. Wenn man sich irgendwas aufschreiben muss mit Notizen, dann, also bei einem Interview vielleicht, also das muss dann wirklich ein druckreifes Zitat sein. Und ich habe so ein bisschen die Haltung, was ich mir nicht merke, ist es vielleicht auch gar nicht wert, aufgeschrieben zu oder ins Buch zu kommen. Bei mir war das eher so, ich hatte natürlich meine Vorurteile. Also ich saß vor 20 Jahren mal auf einem LKW, mein leiblicher Vater war früher Fernfahrer. Und da bin ich mal mit ihm durch Europa gefahren, aber das ist 20 Jahre her, da waren andere Zeiten. Und wenn man jetzt was aufschreibt, was 20 Jahre her ist, dann ist das schon sehr weit weg, um dann einen sehr dichten und nahen Roman zu schreiben. Also brauchte ich eine Spedition, brauchte jemanden, der mich mitnimmt. Hab dann über ein paar Zufälle diese Spedition gefunden, die meinte, ja, kannst gerne bei uns einsteigen, fährst ein paar Tage mit, solange du willst. Und hab dann gemerkt, dass meine Ideen, meine Erinnerungen auch an früher und auch vielleicht Vorurteile, die ich habe oder so Gedanken zu dem ganzen Stoff, nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was ich da beschreibe oder was ich beschreiben wollte. Also ich habe dann noch ganz viel Futter bekommen, was ich dann in den Text einbauen konnte. Also ich saß dann vor meinem Text und dachte mir, oh, wenn ich jetzt hier reingehe und da anfange rumzuklopfen, dann fliegt mir das alles um die Ohren. Ja, und dann konnte ich nochmal durchgehen. Aber das Schöne war, diese 2 Tage haben vollkommen gereicht im LKW. Also ich hätte, glaube ich, noch 2, 3, 4 Wochen drin sitzen können, aber der LKW-Fahrer, der war so kommunikativ, dass der mich an einem Tag eigentlich so mit Input zugeballert hat, dass ich danach gar nichts mehr hätte aufnehmen können. Und das Finale war dann, der hat mich zum Bahnhof gefahren in Rotenburg, fährt mit dem großen LKW da ran, da ist so ein kleiner Wendeplatz, ich steige dort aus, gehe zum Bahnsteig und auf einmal höre ich hinter mir hupen in einem Ton, dass es mich fast von Zug geweht hätte. Und er hat dann nochmal groß gewunken und saß da in seinem Truck und fuhr dann davon. Das war großartig.
Und da ist was an der Straße, finde ich, wenn man jetzt so ihre 3 Bücher nimmt, was sie fasziniert. Also der 2. Roman, das können wir kurz erwähnen, weil der ist auch sehr schön, heißt Schnall dich an, es geht los. Also da ist ein Interesse für die Straße da schon im Werk quasi, in der Biografie ja auch, wie Sie gesagt haben. Was reizt Sie erzählerisch daran, so einen Roman auf die Straße zu setzen?
Ja, vielleicht diesen unpathetischen Satz, die Straße schreibt die Geschichte des Lebens oder so. Mein erster Roman aus unseren Feuern, der hieß als Arbeitstitel für mich viele Jahre lang Leichenstraße. Also da geht es ja auch so um das Abfahren von verschiedenen Stationen, wo man Leichen einsammelt als Bestatter. Und auch da stirbt jemand auf der Straße. Ich wurde mit Kraftfahrzeugen sozialisiert. Ich bin zum ersten Mal Auto gefahren, da war ich 9 Jahre alt. Also allein. Mein Vater war daneben. Von da an bin ich dann über den Acker immer gefahren, wenn wir irgendwie Kartoffeln geerntet haben oder so, und habe dann da das Auto immer ein paar Meter vorgefahren. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, da hat mein Stiefvater von mir verlangt, dass ich ihn durch die Gegend fahre. Das war hoch illegal. Wir sind so von der Altmark bis kurz vor Leipzig gefahren. Und er saß neben mir, was heute ja erlaubt ist mit Führerschein ab 17, aber ich war noch in der Fahrschule. Dann hatte ich das erste Auto mit 18, habe das nach 2 Monaten zu Klump gefahren. Hab mir das 2. Auto gekauft. Das hatte ich ein paar Jahre länger. Also Autos oder Fahren war für mich immer wichtig. Also ich hatte einen meiner besten Urlaube hatte ich im Auto verbracht, als ich mit einem Freund innerhalb von 9 Tagen von Leipzig nach Salzburg gefahren bin. Von da aus nach Genua. Von Genua sind wir weitergefahren nach Straßburg. Von Straßburg nach Luxemburg, nach Brüssel. Da bin ich dann besoffen aufgewacht mit einem Tattoo. Und dann waren wir noch ein paar Tage in Amsterdam. Und dann ging es zurück nach Leipzig. Das waren 9 Tage. Und wir haben damals Couchsurfing betrieben und waren bei irgendwelchen Leuten auf dem Sofa zu Gast. Und ja, es war großartig. Also übers Fahren könnte ich Romane schreiben.
Man hat ja auch manche Schriftsteller oder Schriftstellerinnen Angst, dass ihnen der Stoff ausgeht. Ich habe die Angst gerade bei Ihnen nicht.
Ja, ich auch nicht.
Und was spannend ist an der Straße, was Sie ganz wunderbar machen in dem Roman, ist, dass die Straße auch ein Ort ist, an dem politische Entscheidungen sichtbar werden. Jetzt können wir auch drauf kommen, dass die Protagonistin ja, politisch müsste man sie den rechten Lager zuordnen. Ich hätte jetzt die Formulierung angeboten, dass sie verloren für die aktuelle Politik ist. Also sie kann einfach politische Entscheidungen gerade nicht mehr nachvollziehen, die sich ja auch an der Straße äußern. Also vielleicht ist das eine schöne Stelle für die Lesepassage, die wir vorher besprochen haben. Ich leite noch kurz darauf hin, indem ich sage, wir haben schon erwähnt, der Vater war auch LKW-Fahrer, der saß auch auf dem Bock und der hat, das war mir vorher neu, mit einem Streik die europäische Einigung vorangebracht. Und das ist so der Spannungsbogen, den der Roman auch hat, so die Einigung, die passiert ist, die jetzt stellenweise zurückgedreht wird. Und man kann auf verschiedenen Arten auf diese Entscheidung blicken.
Ja, und diese Episode, die ich da jetzt vorlese, die 84 war, die der Vater hier erlebt hat, die habe ich gefunden durch aktives Hören von Tom Astor. Der hat einen Song, der heißt 14 Tage über den Brenner. Und da erzählt er uns europäische Geschichte. Von hinten kein Geräusch. Auch Mia schwieg. Sandra musste an ihren Vater denken, der ihr oft voller Leidenschaft vom Brennerstreik 1984 erzählt hatte. Er selber hatte in seinem Deutrans Volvo weit vorn gestanden. Immer wieder hatte er davon erzählt, wie ihm die Hände gezittert hatten, als er für ein paar Wochen zuvor die Nachricht bekommen hatte, dass er für die Deutrans fahren durfte. Und er hatte ja auch gesagt, dass sie ihn das hätten nie machen lassen, wäre sie nicht kurz zuvor auf die Welt gekommen. Seine erste Reise für die internationale Spedition führte ihn direkt in den Brennerstreik. Nur 10 LKW hatten ihn von der Grenze getrennt. Die anderen Fahrer hatten ihm erst misstraut, weil sie die Aufschrift auf seiner Plane gesehen hatten, hatten gedacht, dass er ein Streikbrecher aus dem Osten sei, überlegten sogar, ihn durchfahren zu lassen, um ihn loszuwerden. Sie warfen ihm vor, dass Fahrer wie er die Preise drückten und fanden dann doch Vertrauen, als sie merkten, dass auch er nur einer von ihnen war. Ein Fahrer aus Rothenburg hatte dann sogar mit seinem Chef gesprochen, wollte den netten Kerl aus dem Osten abwerben, aber der hatte ein Foto von seiner Tochter gezeigt und abgewunken. Die Italiener fertigten die LKW damals viel zu langsam ab, während die Österreicher Nachtfahrverbote verhängten. Fracht von Nord- nach Südeuropa und andersherum zu fahren war eine Tortur gewesen. Irgendwann hatten die Fahrer die Schnauze voll gehabt und machten die Grenze für 14 Tage zu. Halb Europa hatte nichts mehr zu fressen und am Ende bewegten sich die Politiker in München, Bonn, Rom und Wien. Kurz danach hatte Franz Josef Strauß die Krisensitzungen zwischen Verkehrsministerium und Fahrern in Kiefersfelden besucht. Sandras Vater stand zwischen seinen Kollegen, wartete mit ihnen auf den bayerischen Ministerpräsidenten und schaffte es, dem Strauß innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal die Hand zu geben. Als er dem kräftigen Mann, der einen halben Kopf kleiner war, als er davon erzählte, wie sie sich knapp ein Jahr zuvor in Dresden schon einmal gesehen hatten, schlug der ihm krachend auf die Schulter. Beim dritten Mal sei die Teilung Deutschlands Geschichte, hatte Strauß gesagt. Fahrer, die zusammenhalten, können die Welt verändern. Zumindest dachten und hofften, dass die 4000 Fahrer, die damals die Alpen komplett zumachten und sich weigerten, weiterzufahren, während im LKW der Spinat vergammelte. Danke.
Und wenn Ihre Protagonistin an Politik denkt, dann ist sie erstmal unglaublich frustriert. Also wenn die einen Politiker an der Kolonne vorbeifahren sieht, dann überlegt die erstmal, ob sie irgendwie doch den Wagen zur Seite drängen könnte und überlegt dann so, nee, ich könnte auch den Fahrer treffen und Fahrerehre oder Fahrerinnenehre ist Fahrerinnenehre, wir halten irgendwie zusammen. Was frustriert Sandra so an der Politik, dass sie so verloren ist für politische Entscheidungen?
Naja, sie ist ja eigentlich so ein bisschen das, was man sich wünscht. Also sie gründet ihr eigenes Unternehmen, sie versucht selbstständig zu sein, sie versucht auch Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig fühlt sie sich halt als Alleinunternehmerin im LKW ja schon auch allein gelassen von allem anderen und sieht zeitgleich, dass also aus ihrer Wahrnehmung heraus alles voller osteuropäischer Fahrer ist. Dass es kaum noch deutsche Kollegen gibt, die auf dem Bock sitzen und hat zeitgleich auch die Probleme, die eine Frau auf der Straße hat. Es gibt keine ordentlichen Raststätten, es gibt keine ordentlichen hygienischen Bedingungen. Es ist alles durchsexualisiert. Auf den Parkplätzen stehen Prostituierte herum. Es ist auch unsicher. Man muss für jede Nacht, die man auf einem Rasthof steht, 20 Euro bezahlen, hat vielleicht noch nicht mal getrennte Toiletten. Also sie fühlt sich im Stich gelassen und hat natürlich auch viel Zeit, im LKW alleine sich in diese Wut hineinzusteigern und dann ja, vielleicht auch blind zu sein für andere Haltungen oder für andere Perspektiven.
Was ich unglaublich schön an diesem Roman finde, ist, dass er uns unglaublich komplexe Figuren zeigt, weil es auch ein Roman über Herkunft in dem Sinne ist, dass der Vater überhaupt nicht wollte, dass sie auf dem Bock auch landet. Also so wie sie beschreiben, ist die Frustration ja nachvollziehbar. Und ihre Entscheidungen, wo man sich dann denkt, in diesem klapprigen LKW, um Himmels Willen, mit den Schweinen, das kann nicht gut gehen. Und sonst fährt sie Elektroschrott. Aber es ist nachvollziehbar, weil sie auch schreiben, wie die Herkunft sie prägt. Sie versucht mal Krankenschwester zu werden auf dem Wunsch des Vaters. Das klappt alles nicht. Ist das in irgendeiner Hinsicht auch eine ostdeutsche Geschichte? Das Setting gibt das ja her. Wir haben so ein abgebaggertes Dorf, was eine Rolle spielt. Verlusterfahrungen spielen eine Rolle. Entschuldigung, dass ich jetzt mit den Klischees, dass ich sofort auf die Verlust und auf auch wieder was Problematisierendes komme. Aber inwiefern ist es für Sie eine ostdeutsche Geschichte?
Es gibt zwei Bezüge im Roman, dass das in Ostdeutschland spielt. Ich wollte eigentlich darauf in dem Buch gar nicht so zu sprechen kommen und zu gucken, wie die Presse darauf reagiert, wenn ich das weglasse. Aber gut, jetzt sind wir drin. Ja, das ist halt insofern eine ostdeutsche Geschichte, denke ich, als dass es eine Bereitschaft gibt, so komplett das durchzuziehen bis zum bitteren Ende. Also auch wenn man vielleicht irgendwo schon innerlich weiß, das hat jetzt hier wenig Sinn, man gibt einfach nicht auf, man macht weiter. Und man hat ja bereits einmal alles verloren und dann kann man auch nochmal alles verlieren. Das, was ändert es denn? Also kann es ja vielleicht auch besser werden. Gleichzeitig aber wichtiger war mir eigentlich, dass ich Figuren zeichne, die sich in der Grauzone bewegen. Ich wollte keine Fahrerin haben, die vollkommen sympathisch ist oder unsympathisch. Ich wollte eher eine Figur haben, die vielleicht ganz platt gesagt ein schlechter Mensch ist, der vielleicht gute Entscheidungen trifft plötzlich, oder ein guter Mensch, der auf einmal sehr, sehr schlechte Entscheidungen trifft. Und wollte Ambivalenz zeigen. Das war eher der Versuch. Und dass es im Osten spielt, kriegt man an zwei Stellen mit, unter anderem, wo ich die Deutrans erwähne, was wir ja gerade vorgelesen haben.
Sie merken, dann wird einfach offener nach Ostdeutschland gefragt. Wir kommen nicht ganz von los. Das Schöne ist tatsächlich, dass Sandra eine Verwandlung durchmacht. Das können wir ja so stehen lassen. Diese Ambivalenz haben Sie schön erzählt. Und was ich spannend finde, da würde mich Ihr Blick interessieren, ist, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mehr über LKW-Fahrer lesen. So Ihre anderen Romane, Sie haben es schon erzählt, handelten von Bestattern. Wir waren als Techniker unterwegs, wir haben Ihre eigene Biografie, haben wir jetzt angedeutet, mitbekommen. Ich habe mal ausgelassen, dass Sie auch bei der Telekom gelernt haben, da Techniker waren, also da viel Stoff gesammelt haben. Ist das nur mein Eindruck oder denken Sie auch manchmal, dass wir davon zu wenig erzählen, von so ganz handwerklichen, klassischen Berufen? Dass so ein Arbeitsalltag.
Ja, also ich, wenn ich so an das Seminar zurückdenke bei Professor Treichel damals in der Uni, der meinte immer, die Leserinnen sind beruhigt, wenn die Figuren Arbeit haben. Dann kann man sich um die ganzen Sachen kümmern, die in dem Roman passieren, weil dann sind sie ja finanziert. Und ich dachte mir immer, das mag ja sein, aber es ist eigentlich viel interessanter, was die auf Arbeit machen. Also das ist ja völlig verrückt. Wir gehen jeden Tag 8 Stunden irgendwo hin und leben dann ein völlig anderes Leben als zu Hause. Also, und manche nehmen dann die Arbeit noch mit oder leben dann auf der Arbeit oder leben in dem Büro. Oder manche können sich dem komplett verweigern. Aber diese Arbeit und das ganze Leben drumherum ist ja wirklich lebensprägend. Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist ja oft die Frage, was machst du? Und dann erzählt diese Person nicht von sich, sondern von ihrer Arbeit und was sie da tut und wie stark sie damit in Identifikation tritt. Und klar ist das spannend. Also ich finde das auch total interessant, wenn ich jemanden irgendwas körperliches arbeiten sehe, den allein zu beobachten, wie manche Menschen da wirklich so richtig drin aufgehen, wie die wirklich darin versinken, als wenn das so eine Art geistige Übung wäre oder wenn das so verinnerlicht ist, dass man praktisch zu dieser reinen Tätigkeit dann schon irgendwann wird. Das finde ich erstmal ästhetisch schön zu beschreiben und gleichzeitig gibt es natürlich auch soziale Verwerfungen mit der Arbeit. Es gibt zu schlechte Löhne oder große Lohnunterschiede. Arbeit macht körperlich krank, Arbeit ist fordernd, Arbeit setzt unter Stress, Arbeit zerstört Beziehungen von Menschen und Arbeit vernichtet auch Menschen, also Menschen sterben auf der Arbeit durch Unfälle oder durch andere Dinge. Und Ja, da gibt es ja genug zu erzählen. Und wenn andere das nicht machen, dann übernehme ich das halt. Das ist ja okay. Es gibt ja einige Bücher, die auch solche Sachen machen, aber ich... Ich möchte einfach die Welt zeigen, die ich sehe. Und ich komme aus einem proletarischen Haushalt. Der leibliche Vater war Gleisbauer oder ist Gleisbauer gewesen, arbeitet als Müllwerker inzwischen. Der Stiefvater war jahrelang Kfz-Mechaniker, die Mutter im Büro, mein Bruder ist Landwirt. Ich war selbst lange Techniker und habe natürlich dementsprechend auch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis aus dem Handwerk. Und das ist interessant. Also da kann man viel, viel schreiben. Und ich war auch lange im Büro, auch da gibt es natürlich tolle Sachen. Also selbst im Filmischen, also wenn die Deutschen eine Serie drehen, also dann fällt mir sowas wie Stromberg ein, ne? Wo er wirklich auch das Leben spielt.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben über Ihre nächsten 5 Romane schon gesprochen.
Nee, da habe ich noch ganz andere. Aber ja.
Und vielleicht ganz kurze Abschlussfrage. Das klang auch an. Ich habe das Gefühl, Sie haben immer auch so einen aktuellen Kontoauszug zu Ihren Figuren im Kopf, weil ganz viel gerechnet wird. Das hat man auch nicht so viel in Romanen. Haben Sie da sich schon mal ertappt, wie Sie so einen Kontoauszug innerlich erstellt haben für eine Ihrer Figuren?
Na, hier werden ja zumindest ganze Rechnungen aufgemacht, was so eine Bockwurst kostet und so eine Cola. Aber klar, also Sandra, die ist im Minus. Also die ist eigentlich völlig verschuldet und muss gucken, dass sie da rauskommt. Und dann trifft sie Dirk und der bietet ihr ein bisschen Geld an.
Wir haben einen Spannungsbogen und den finde ich ganz hervorragend zum Schluss, Dominik Mühlensiefen, weil eine offene Frage lässt sie zum Schluss zu diesem sehr schönen, sehr guten Roman greifen. Manchmal muss man sich entscheiden von Dominik Mühlensiefen, erschienen im Kanon Verlag. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Domenico Mühlensiefen im Gespräch mit Tino Dallmann, meinem Kollegen. Eine Aufzeichnung war das von der Leipziger Buchmesse im März. Wir haben so viele wahnsinnig tolle Gespräche da geführt, alle auch nochmal zu hören in der ARD Sounds App. Und 2 davon gab es hier unter dem Oberthema Mobilität hier in dieser Folge unter Büchern. Lieben Dank fürs Interesse, sagt Katrin Schumacher. Und wie immer, stabiles Lesen, ahoi und bis zur nächsten Woche.
We were in New York at the Frick Museum. End of junior year. Bottle, glass and cork at the Frick Museum. Saw this one, Vermeer. It showed a girl, a startled glance, and something in the circumstance. A tomb at the Frick Museum. No one else was near. Walking room to room at the Frick Museum, thinking of that same Vermeer. Strange vignette in paint and frame. I knew that, yeah, I'd heard my name like a dream. I'd forgotten, now it's gone.
Frick Museum.
20 Kandidaten. Ein Auto im Wert von 50.000 Euro. Die Aufgabe? Fass das Auto an und lass nicht los.
Machen Sie mit beim Game. Dieses Spiel ist 100% fair.
Das ist ein Aufruf für feinstes, quotenträchtiges Reality-TV. Und das Game kann sich vor Bewerbungen kaum retten.
Einziger gemeinsamer Nenner? Die Verzweiflung. Man schöpft vom mittleren Rand der Resignierten, der Hoffnungslosen, Gescheiterten, Erschöpften, Zermürbten und Entkräfteten.
Zu denen zählt wohl auch Anna. Sie braucht das Geld dringend für sich und ihren Sohn.
Du musst mitmachen, Maman. Kommt nicht in Frage.
Das Game von Joseph Incardona. Jetzt in ARD Sounds.